Es ist immer etwas schwierig, die rechten Formulierungen auszuwählen, die von allen Moslems häufig und ständig legal oder illegal, bewusst oder unbewusst benutzt werden. Wir haben ein Team zusammengeholt von Marokko und Ägypten und vom Nahen Osten und anderen Ländern und haben sie gefragt, welche Worte müssten hier mit aufgenommen werden. Und diese Brüder haben also über 100 der wichtigsten Worte zusammengetragen, die ein Moslem ständig benutzt. Wir haben diese Worte nun etwas geordnet nach Grundthemen. Das Grundthema heißt Allah, dann später Mohammed, dann der Koran, dann die Scharia und was mit der Scharia zusammenhängt und dann die allgemeine Religiosität bis hin zu Satan und Hölle. Wir wollen diese Gruppen durchlesen und die wichtigsten Worte etwas erläutern. Das Wort Allah wird am häufigsten von Moslems benutzt. Denn je öfters man Allah sagt und bezeugt, desto mehr bekommt man Vergebung seiner Sünden. Allein die Nennung des Namens Allahs hat rechtfertigenden Charakter. Und so wird Allah mit Sehnsucht, mit Liebe, mit Bewunderung, mit Anbetung, im Zorn und bei allen möglichen Gelegenheiten genannt und in den verschiedensten Formen. Das Wort Allah kann als ein Satz aufgefasst werden. Dann heißt es Al-El-Hu. El ist der semitische Begriff für die Gottheit und heißt Kraft. Al ist der Artikel, Hu ist das Prädikat, dann heißt es, der El ist er. Während Elohim, der El ist sie heißt, bedeutet der Name Allah immer eine Einzahl. Aber El heißt Kraft, so wie auch Jesus es vor dem Hohen Rat bezeugte, dass er von nun an zur Rechten der Kraft sitzen werde. Als Angeklagter hatte er kein Recht mehr, den Namen Gottes in den Mund zu nehmen. Deshalb hat er theologisch genau präzise umschrieben, wer Allah, Elohim, El ist, wie er auch in Israel Beit El und Elia die Verbindungen sind, wo der Einzelne sich an den El bindet. Elia heißt meine Kraft, Beit El das Powerhouse, das Krafthaus. Allah ist also, er ist die Kraft, die alles wirkt und der zentralen Mittelpunkt des Daseins. Und so kommen die verschiedensten Formulierungen um diesen Namen Allah zutage. Sie sind unzählig. Herausgenommen wurde Tawakkal ala Allah, so eine Ermutigung, wenn einer in ein Problem hineinkommt, vertraue Gott, er wird deine Sache recht führen. Oder Ya Mu'in, das heißt, du bist mein Helfer, ich helfe dir, du hilfst mir, wir helfen zusammen. Ya Mu'in. Oder Ya Razzaq, wenn einer hört, wie der eine arm ist, dann hofft er, dass der Versorger mit guten Gütern eingreift und er derjenige ist, der nun wirklich das Nötige an Lebensmitteln zur Verfügung stellt. Oder ja, Fatah, hilf, gib Sieg, gib Überwindungskraft, gib Durchbruch, hilf deiner Sache zum Sieg. Gerade auch in Kriegszeiten wird das oft gemurmelt. Besonders häufig hört man die Formulierung ja Sater, im Sinne, oh bedecke das. Wenn einer stolpert, dass man nicht irgendeine Blöße sieht oder seine Schande, wenn er fällt, ja, Sater, bedecke mich oder bedecke es. Oder wenn irgendetwas passiert, wo man nicht will, dass die anderen es sehen, dann kommt immer wieder dieses Wort, ja, Sater. Besonders häufig und in der gesamten islamischen Welt findet man das Wort Allahu Akbar. Allahu Akbar ist ein unfertiger Satz und heißt nicht, Gott ist groß, auch nicht, Gott ist der Größte. Denn wenn er groß wäre, könnte es noch etwas Größeres geben. Und wenn er der Größte wäre, wäre er nur die Spitze einer Pyramide und könnte noch verglichen werden mit anderem. Deshalb, Gott ist unvergleichbar groß. Und dieses Wort, beziehungsweise dieser Satzteil Allahu Akbar heißt, Gott ist größer. Nun muss jeder diesen Satz zu Ende führen. Gott ist weiser als alle Philosophen, Gott ist schöner als das schönste Bild oder Erlebnis, was wir gesehen haben. Gott ist süßer als die süßeste Speise, Gott ist ganz anders. Alles, was wir über ihn denken, ist mangelhaft und er ist der Unerreichbare, sodass diese Formulierung Allahu Akbar die genaueste Definition des islamischen Gottesbegriffes enthält. Kein Mensch kann ihn denken, kein Mensch kann ihn erreichen, kein Mensch kann ihn umfassen. Er bleibt der ferne, große, unbekannte Gott, der nur angebetet werden kann. Das ist das Wort, mit dem sie in die Kriege stürmen. Das ist das Wort, mit dem sie Probleme im Alltag überwinden. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Auch die Sufis benutzen diese Formulierung immer wieder, um sich hineinzusteigern in die Idee, dass Allah, der Größte, sich um sie kümmert. Besonders stark ist dann auch die Formulierung Inshallah, wörtlich gesagt Inshallah, aber zusammengefasst als Inshallah, das heißt, wenn Gott will. Aber dieses Wort ist in einer Art und Weise missbraucht worden und zur Alltagsmünze geworden, dass es heißt, was hast du vor, kommst du morgen? Inshallah, wenn Gott will. Das heißt, wenn er sich nicht festlegen will, sagt er, wenn Gott will. Er sagt nicht, ich habe keine Lust zu kommen, oder er sagt einfach, Inshallah. Oder wenn er einer Sache ungewiss ist, oder sie hinauszögern will, sagt er einfach Inshallah. So ist diese Formulierung eigentlich zum Stempel für die Unverantwortlichkeit geworden, dass er die Verantwortung Allah zuschiebt, der dann dafür verantwortlich ist, wenn er will. Inshallah, hoffentlich, vielleicht. Man sagt, im Nahen Osten gibt es die IBM, das heißt Inshallah und Bukra und Malesh. Inshallah ist das, wenn Gott will, und Bukra morgen. Wobei morgen heißt, ja, morgen oder übermorgen oder irgendwann einmal, und Malesh macht nichts. Nicht IBM. Inshallah und Bukra und Malesh sind so die Töne, mit denen sich jeder im Berufsleben oder in den Firmen auseinandersetzen muss, sodass also dieses Wort keinen sehr guten Klang mehr hat. Auch wenn man einen Muslim fragt, hast du Vergebung der Schuld, kann er antworten, Inshallah, wenn Gott will. Unsere Antwort heißt, Sha'Allah, Gott will. Wir wissen, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Der Wille Gottes ist bei uns eindeutig, im Islam ist das immer das große Fragezeichen. Eine Formulierung, die nun nicht häufig benutzt wird, aber die jedem bekannt ist, ist At-Tawhid. Das heißt, die Bezeugung der Einheit Gottes. Es kommt von Wahid, das Eins machen, beziehungsweise das Bezeugen, dass er einer ist. Wenn Sie das hören, At-Tawhid, dann bedeutet das, dass es um die Einheit Gottes geht oder die Einheit Gottes bezeugt oder gelehrt werden soll. Dass nichts anderes diskutabel ist, diese Grundeigenschaft Allahs. Dann ist eine andere Formulierung Allah Alam. Wenn einer irgendetwas erzählt und der andere glaubt ihm nicht recht, dann sagt er, Gott weiß es besser. Oder wenn einer zu sehr aufschneidet, dann kann ein anderer ihm das abschneiden mit dem Wort Allahu Alam. In dem Sinne, dass was immer du sagst und was immer du behauptest, kann ja wahr sein, ich kann es nicht prüfen, aber Gott weiß es besser. Sehr stark verbreitet ist auch die Formulierung Istaghfirullah, im Sinne, es tut mir leid, ich bitte um Vergebung, das kann gar nicht sein, dass ich so etwas sage oder denke, Gott möge es vergeben. Wörtlich heißt es, ich bitte Allah um Vergebung, ich suche um Vergebung bei Allah nach. Diese Formulierung ist eine vornehme und weit verbreitete Formulierung. Wenn einer auch nur den Gedanken nicht aufkommen lassen will, dass er etwas so etwas denke oder sage. Astaghfirullah. Dieses Wort ist aufgebaut auf die Formulierung die Vergebung Al-Rufran. Al-Rufran das Wort Al-Rufran wird nicht so häufig benutzt wie das andere Astaghfirullah. Die andere Formulierung La'natullah alaik ist eine Formulierung, die man im Zorn immer wieder zu hören bekommt. Der Fluch Allahs liege auf dir. Dazu gehören auch noch die zwei großen Begriffe Al-Islam. Wir haben das schon genügend diskutiert, was Auslieferung, Hingabe und Unterwerfung an Allah bedeutet. Wir können sagen, wir sind auch in einem Islam, denn das ist ein rein pietistisches Wort, eine Auslieferung und Hingabe und Unterwerfung unter Christus. Der Unterschied ist, dass hier eine völlig freiwillige Hingabe geschieht, während sie im Islam sowohl freiwillig als auch gezwungen sein kann. Die Form der Ableitung des Partizips ist dann der ausgelieferte Muslim. Muslim ist nichts anderes als die Partizipform von Aktivpartizipform von Islam und heißt der Ausgelieferte, der sich unterworfen hat, der sich bedingungslos hingegeben hat. Wir haben das Recht, ohne jede Form von Lüge zu sagen, wir sind Muslims, aber Muslims an Christus, weil wir uns an Christus ausgeliefert haben. Aber im Grunde genommen ist der Islam ein schönes, großes, vornehmes, gewaltiges Wort, ein Programm, ein Thema und sollte auch so verstanden werden als die Auslieferung, die bedingungslose Hingabe an den, den man ehrt und glaubt. Parallel dazu gibt es ein anderes Wort, was wir im deutschen oder im griechisch denkenden Raum immer mit Wahrheit übersetzen, im Orient aber Recht und Wirklichkeit heißt. Es geht im Orient nicht um Wahrheit, sondern ums Recht. Das ist ein Grundunterschied, der von vielen nicht so erkannt wird. Paulus hatte das erkannt, als er sagte, das Wort vom Kreuz ist den Griechen eine Torheit und den Juden ein Ärgernis. Uns aber ist es Gottes Weisheit und Gottes Kraft. Er hat unterscheiden können zwischen dem semitischen Denk- und Lebensraum und dem griechischen Lebensraum. Bei den Griechen geht es um Erkenntnis, um Wahrheit, um Präzision in der Formulierung. Das ist in keiner Weise das Ziel und das Problem im Nahen Osten. Dort ist er die Wirklichkeit, Allah. Er ist die Wahrheit, wie Christus sagt, ich bin die Wahrheit. Und was von ihm kommt, ist das Richtige. Und deshalb kommt aus der Wahrheit, nicht Wahrheit, sondern das Recht. Das Recht ist der zentrale Punkt im semitischen Denken, weshalb das Recht sich im Gesetz offenbart. Al-Haq ist eine Formulierung, die man Tag und Nacht hören kann, auch im Alltagsgespräch. Al-Haq alaik heißt, das Recht liegt auf dir, du bist schuldig. Oder Al-Haq mai, das Recht ist mit mir. Es geht immer ums Recht, es geht nicht um Wahrheit. Und von daher geht es um ein ganz feines Rechtsempfinden im Nahen Osten, das nichts mit Haarspalterei in Wahrheitsfragen zu tun hat, sondern um die Gerechtigkeit, weshalb auch Paulus seinen Brief an die Römer auf den Gerechtigkeitsbegriff Gottes aufgebaut hat. Es geht also um das Recht. im Islam, noch viel mehr als im Islam, im gesamten semitischen Sprachbereich. Erst wer einmal begriffen hat, dass das Recht der Drehpunkt des Rechtsempfindens ist und nicht die Wahrheit, sondern das Recht kommt dem Denken der Moslems oder der Araber näher. Wir wollen jetzt den ersten Block diskutieren. Du kannst so lange abschalten, bis wir in den zweiten hineingehen. Wir kommen damit zum zweiten Begriff, nach Allah, auf den Begriff Mohammed. Mohammed heißt der Gepriesene, aber nicht nur in der einfachen Form der Gepriesene, sondern in der Intensivform der sehr und übermäßig und immer und stark Gepriesene. Sein Titel ist der Prophet, ein Nabi. Und seine Autorität ist Ar-Rasul, der Gesandte. Häufig wird das islamische Glaubensbekenntnis falsch übersetzt, dass man sagt, es gibt keinen Gott außer Allah und Mohammed ist sein Prophet. Das stimmt nicht. Mohammed ist nicht nur Prophet, sondern er ist vielmehr der Gesandte. Der Prophet hat in erster Linie geistige, religiöse Autorität ist der Mund Allahs. Der Rasul dagegen hat nicht immer, aber meistens auch politische Autorität und umfasst deshalb das geistliche und das politische Amt. Thron und Altar sind im Rasul zusammengeschlossen. Und deshalb heißt das Glaubensbekenntnis La ilaha illallah war Mohammed Rasul Allah und nicht Nabiullah. Es ist also wichtig, dass Sie diesen Unterschied sehen. Rasul heißt nicht Prophet, sondern Apostel, Gesandter, Bevollmächtigter oder der Stellvertreter Gottes im übertragenen Sinne. Dann hört man häufig die Formulierung Salli ala Nabi, bete für den Propheten. Wenn du ein gutes Werk tun willst oder wenn du seinen Namen sprich Salli ala Nabi, besonders in Marokko wird das häufig benutzt. Daran erkennt man einen Moslem, wenn er nach dem Namen Mohammeds ausspricht, Salla Allah alaihi wasallam, dass Allah und seine Engel über Mohammed beten möchten und ihm Frieden gewähren. Offiziell heißt dann diese Formulierung As-Salatu was-Salamu ala Nabi. Aber das ist nur die offizielle Form von dem ersten. Das andere ist der Volksbegriff Salli ala Nabi. Dann haben Sie den anderen großen Begriff im Blick auf Mohammed und den Koran, Al-Wahi. Das ist die Direktinspiration Allahs. Es ist nicht nur ein fundamentalistischer Begriff, dass es sich hier um eine Verbalinspiration handelt, sondern es handelt sich um ein Diktat Allahs oder noch mehr als Diktat, weil Mohammed ja nicht direkt schreiben oder lesen konnte, um eine Eingravierung in seinen Sinn, dass er gar nicht anders konnte, als fehlerlos diese Texte wiederzugeben. Wahi ist also in der freundlichsten Formulierung Diktat, Inspiration von einer eingravierenden Art, die dem Menschen keine Freiheit mehr lässt, es abzulehnen oder anzunehmen, es zu ändern oder vielleicht zu vergessen. Es wird wie ein Siegel eingebrannt ins Fleisch, dass es auf ewig drin ist. Und das ist der Grund, warum die Moslems auf das geoffenbarte Wort mehr achten als auf alle ihre Erklärungen, Zeugnisse oder Predigten. Was sie sagen, interessiert ihn zwar auch, aber nicht so sehr. Das geoffenbarte Wort ist für ihn entscheidend, Maßstab, Grundlage und Recht. Und deshalb müssen sie die Grundverse, Kernworte der Bibel auswendig lernen. Die sind wichtiger als alles, was sie erklären und sagen. Was sie erklären und sagen wollen, müssen sie durch ausgewählte Bibelworte wohl dosiert ausdrücken. Das ist keine Denkfaulheit, sondern genau das Gegenteil. Bei uns sagt man, man muss alles mit eigenen Worten formulieren können und nicht vorformulierte Worte nachsprechen. Im Orient ist es umgekehrt. Je präziser Sie die Offenbarung bewahren und aussprechen, desto mehr sind Sie mit Worten Gottes gefüllt und werden Sie anerkannt. Das hängt mit dem Verständnis der Wahi zusammen, das heißt der Inspiration oder der Offenbarung im Islam. Aufs Engste damit verbunden ist Gabriel, der entweder Dschibril oder Dschibrael genannt wird. Beides ist gängig. Dschibril oder Dschibrael ist der Name des Engels Gabriel, der nun die Offenbarung überbrachte. Er ist der Offenbarungsengel in dem Sinne, wie er zu Maria kam und ihr mitteilte, dass sie einen Sohn haben werde, der aus Gottes Geist geboren ist. In dem Sinne, bloß mit dem Unterschied, dass der Engel Gabriel im Islam keinen Freiheitsraum gewährt. Dort sagt er zu Maria, die sagte, wie soll ich einen Sohn haben, da mich doch kein Mann berührt hat, sagt er, wenn Gott sich etwas vorgenommen hat, sagt er, sei, dann ist es. Fertig, aus, bumm. Ob du willst, ob du nicht willst, ob du glaubst, ob du nicht glaubst, das ist alles unwichtig. Es bleibt dem Mensch kein Raum für die Freiheit bei der Offenbarung. Sie wird ihm wie ein Hut übergestülpt. So ist der Engel Gabriel der Überbringer der Botschaft, die er sozusagen einprägt und diktiert, einbrennt und die nicht mehr gelöscht werden kann. Heute früh haben wir eine Lektion gehabt über den Ruh al-Qudsi, im Gegensatz zum christlichen Wort Ar-Ruh al-Qudusu, das heißt der Geist des Heiligen oder der Geist der aus der Heiligkeit. Es ist ein besitzanzeigendes Genitivverbindung. Es ist der Geist, der dem Heiligen gehört oder von dem Heiligen ausgeht. Während unser Heiliger Geist eine adjektive Bedeutung hat, er ist in sich heilig und steht in sich selbst als Person. Er ist keine Genitivverbindung, sondern ist ein Attribut. Der Heilige Geist ist heilig, weil er als Geist durch und durch heilig ist. Der Geist der Heiligkeit ist jedoch Besitz des Heiligen oder kommt aus der Heiligkeit und ist ein Besitz davon. Gemeint ist in jedem Falle ursprünglich der Heilige Geist, der aber missverstanden wurde als der Engel Gabriel. So ist der Heilige Geist häufig einer der Namen des Engel Gabriels im Islam als ein geschaffener Geist, der Geist des Heiligen oder Geist der Heiligkeit. Wir unterbrechen. Das waren die Fragen um Mohammed und die Offenbarung. Wer möchte dazu etwas genauer hören oder klarer hören? 1, 2, 3, bitte. Das Wort Al-Quran heißt einfach formuliert der Lesestoff. Offiziell wahrscheinlich die Rezitation oder das Vorzulesende oder zu Lesende. Es gibt darüber die verschiedensten Ansichten. Der eine sagt, Mohammed hätte gehört, wie die Juden in ihren Synagogen einen Vorbeter und Vorleser hatten oder wie bei Christen der biblische Text gesungen und rezitiert wurde. Ich finde diese Formulierungen alle etwas an den Haaren herbeigezogen, aber durchaus möglich. Zunächst kommt dieses Wort von Qara'a, lesen. Und so würde ich heißen, das ist das Buch, das man lesen kann, aus dem man alles herauslesen kann, was Allah geschrieben und gesagt und bestimmt hat. Al-Quran heißt also nicht Buch, sondern das zu Lesende, der Lesestoff oder was man rezitieren soll. Man sagt nicht der heilige Koran, das findet man nur in den Übersetzungen mit den Christen, sondern der edle Koran, Al-Quran, Al-Karim oder Al-Quran, Al-Sharif. Dann gibt es einen Terminus technicus, Ijaz Al-Quran, das heißt die Unnachahmlichkeit des Korans. Moslems glauben, dass Arabisch die Sprache Allahs ist und dass der Koran in einer einmaligen Schönheit als Poesie geoffenbart wurde und kein Dichter und kein Dämon und kein Prophet und niemand in der Lage ist, eine solche Spitze der Sprachkonzentration je wieder zu entwickeln. Es gibt ganze Bücher über dieses Thema, den Ijaz al-Quran. Ein Kapitel im Koran heißt Sure oder Sura. Das heißt das Eingezäunte, Sur, das Abgegrenzte. So ist ein Kapitel im Koran eine Sure. Die Mehrzahl heißt Sur. Allen Suren außer einer steht eine bestimmte Formulierung, eine eröffnende Formulierung voran, die Basmala, wie sie heißt. Und das ist voll ausgeführt, so geschrieben, Bismillah Rahman Rahim. Und wenn man schnell sagt, Bismillah Rahman Rahim, das heißt im Namen Allahs des barmherzigen Erbarmers. Der Begriff Ar-Rahman kommt 163 Mal im Koran vor und der Begriff Ar-Rahim kommt etwa 125 oder 130 Mal im Koran vor. Sie haben hier Zentralbegriffe des islamischen Denkens über Allah. Jeder sollte diese Formulierungen kennen. Im Namen Allahs des barmherzigen Erbarmers. Oder wir würden es übersetzen, des Allerbarmers, des Nur-Erbarmers, dessen, der nur Erbarmung ist. Die erste Sure im Koran heißt die Al-Fatiha, die Eröffnende. Sie können das Wort Fatah, die Öffnende, die Siegende, die Burgen bezwingt. Al-Fatiha ist die Öffnende, die Ouvertüre. Unsere Bücher im Arabischen heißen Taurat wal Injil, was heißt die Tora und das Evangelium. Taurat ist die Ableitung von Tora und al Injil ist die Ableitung von Evangelium. Ich kann aber nicht sagen, wie diese Ableitungen sich entwickelt haben. Kennst du irgendein Buch, das erzählt, warum man Al-Injil nannte und nicht Evangelion, sondern Al-Injil? Ist dir irgendwas bekannt, wie die sprachliche Entwicklung von Evangelion zu Injil ist? Wahrscheinlich übers Persische. Denkst du übers Persische? Aber Injil steht bereits im Koran. Nein, macht nichts aus. Mir ist nicht bekannt. Anshallah. Ja. Es ist sehr schwierig nachzuweisen, wie diese Formulierungen entstanden sind, die keine arabischen Formulierungen sind, sondern Fremdworte in der arabischen Sprache darstellen. Eben die Tora und das Evangelium, At-Taurat wal Injil. Das ist nötig, dass Sie diese Formulierungen kennen. Sie gehören zu den Besitzern des Buches, Ahlul Kitab. die das Recht haben und die Würde, dieses Buch zu lesen, die es besitzen, die aus diesem Buch alle Geheimnisse ihres Lebens herauslesen können. Mohammed sagt einmal, Lastum ala shay hatta tuqimu taurata wal injila. Das heißt, ihr seid nichts, wenn ihr nicht die Tora und das Evangelium aufrichtet. Das ist ein ganz entscheidender Begriff, dass die Besitzer des Buches nach diesem Buch ihr Leben richten müssen, auch in Straffragen. Für den Moslem bedeutet die Tora und das Evangelium nicht nur ein religiöses Buch, sondern auch wieder ein Strafgesetzbuch, das nach diesem Buch gerichtet werden muss. Es geht nie bloß um Religion und Wahrheit, sondern immer und ständig wieder um Recht und Gerechtigkeit. فَلْيَحْكُمْ أَحْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِمْ فَهُمْ الْفَاسِقُونَ, heißt es. Diejenigen, die das Evangelium bekommen haben, müssen nach dem Evangelium richten, und wer nicht nach dem richtet, das ihm anvertraut wurde, der ist von den Verdorbenen, von den Gottlosen. Dass die Ahlul Kitab, die Besitzer des Buches, sind also nicht nur gläubige Leute, die jetzt nach diesem Buch glauben, singen und beten. Nein, es ist für sie auch das bürgerliche Gesetzbuch und das Strafrecht und das Handelsrecht. Es ist das Gesetz, das das ganze Leben ordnet, umfasst. Diejenigen, die in erster Linie zu den Ahlul Kitab gehören, zu den Buchbesitzern, die des Buches würdig sind, das sind die Juden und die Christen, Al-Yahud wa-Nasara. Al-Yahud heißt die Rechtgeleiteten und Al-Nasara, die dem Nazarener nachfolgen. Beide gelten nicht als vollgläubige Moslems, sondern als mangelhafte Moslems, die im Grunde genommen bereits Ungläubige sind, weil sie entscheidende Teile des Islam verleugnen oder nicht glauben. Aber sie werden nicht als Vollgottlose angesehen, wie die Heiden und Animisten, sondern als eine höhere Stufe, eine Zwischenstufe zwischen den Animisten und den Moslems. Die hervorragenden Figuren im Alten Testament sind Abraham und Mose. Sie werden Ibrahim und Musa genannt. Ibrahim heißt Abraham und Musa heißt Mose. Im Neuen Testament sind die hervorragenden Figuren Mariam und Isa. Wir haben darüber schon geredet. Mariam oder Miriam heißt Maria und Isa steht für Jesus. Besonders wichtig ist, dass auch im Arabischen der Inhalt, dass Maria die Bittere heißt, erhalten ist, und von daher der einzige Name einer Frau im Koran, die Bittere heißt, stellvertretend für alle Frauen und für das Leid aller Frauen. Es ist wichtig, dass der Name Marias 37 Mal oder 34 Mal im Koran steht, während der Name Mohammeds nur 4 Mal im Koran steht. Sie steht also auf einsamer Höhe gemessen an den übrigen Frauen der Welt, und man könnte beinahe von einer Mariologie des Korans sprechen. Im Blick auf Maria steht der Koran der katholischen und orthodoxen Kirche näher als den evangelischen, was uns zum Nachdenken bringen sollte, wenn wir an die Bemühungen von Papst Johannes Paul II. Denken, Brücken zum Islam zu schlagen. Hier eine Unterbrechung. Das Gesetz Ascharia. Die Offenbarung Allahs im Islam wurde nicht nur Buch, sondern Gesetz, während die Offenbarung Gottes im Evangelium eine Person wurde und eine Begnadigung und Gnade. Die Zusammenfassung des Islam und die Zusammenfassung des Koran und die Zusammenfassung des Lebens Mohammeds schuf das Gesetz. Das Gesetz ist die Zusammenfassung des Islam. Deshalb heißt dieses Gesetz die Scharia. Die Scharia hat verschiedene Bedeutungen. Es ist der Pfad, der zur Quelle führt, oder die Straße, die zum Ziele führt. Wer diesen Weg geht, kommt ans Ziel. So ist das Gesetz der rechte Weg. Das Gesetz ist zusammengesetzt aus Koran und den Traditionen. Die Traditionen heißen Al-Hadith. Was man weiter erzählt an Neuigkeiten, ist Al-Hadith. Aber dieser Al-Hadith hat eine ganz besondere Zielsetzung, nämlich das Leben Mohammeds. Was Mohammed gesagt hatte und was Mohammed getan und nicht getan hatte. Also die Beschreibung des Lebens Mohammeds als Vorbild. Das ist dann die Sunna. Nicht zu verwechseln mit den Sunniten, sondern die Sunna sind die verbindlichen Worte und Taten Mohammeds außerhalb des Korans. Und aufgrund dieser Tatsache sage ich immer, wie Christen erst dann Christen sind, wenn sie in Christus sind, sozusagen ihr altes Ich gestorben ist und sie ein neues Ich, Jesus, anziehen. So ähnlich ist es mit dem Islam. Ein Muslim muss Mohammed anziehen, ohne sein altes Wesen zu verleugnen, aber muss sein altes Wesen adaptieren auf Mohammed. Erst dann ist er ein rechter Muslim. Es gibt also in beiden Religionen eine ähnliche Kulminierung, dass Jesus nicht nur Vorbild ist, sondern auch Inhalt. Und so ist es auch mit dem Islam, dass Mohammed nicht nur Vorbild ist, sondern Inhalt des Lebens eines Gläubigen im Islam. Der Unterschied ist nur, bei uns ist es eine Gnade und ein Vorrecht. Im Islam ist es ein Gesetz und ein Muss, weil die Sunna Teil des Gesetzes geworden ist. Die fünf Pfeiler des Islam sind die Arkan ul-Islam und bestehen aus, ja nun in verschiedenen Zeiten, aus verschiedenen Teilen, aber allgemein versteht man heute darunter das Zeugnis, das Gebet, das Almosen, das Zakat, wie heißt das auf Deutsch, die Pflichtsteuer und die Wallfahrt. Wir wollen das dann gleich noch genauer besprechen. Auf alle Fälle geht es um die fünf liturgischen Grundgesetze des Islams, die Pfeiler des Islams genannt werden. Der Islam ist darauf aufgebaut und verwirklicht sich durch diese fünf Grundgebote. Sie sind ein Teil der Scharia. Es ist einem Muslim nicht überlassen zu beten, wann er beten will, oder zu fasten, wann er fasten will, sondern das ist Gesetz. So wie bei uns das bürgerliche Gesetzbuch bestimmte Dinge vorschreibt, so ist Zeugnis, Gebet, Fasten, Almosen geben und Wallfahrt ein Teil des Gesetzes. Das Gesetz hat zwei große Teile, die Anbetungspflichten und die Alltagspflichten. Hier sind die Anbetungspflichten zuerst genannt worden als Arkan ul-Islam. Parallel dazu laufen die Usul ul-Islam, die Wurzeln des Islam, nicht zu verwechseln mit den Pfeilern des Islam. Die Wurzeln des Islam sind seine Glaubensgrundlagen und setzen sich zusammen aus fünf Gebieten. Kannst du geschwind die fünf Gebiete sagen? Bitte? Usul al-Islam. Billahi, wal Malaika, Weil Kutubi. Was kommt nach dem Schubadel Kutub? Ja? Ja? Aber Rasulihi, ja, stimmt. Diese fünf. Ja. Rasulihi. Das besser, diese fünf Glaubensgrundlagen sind nicht so wichtig wie die für die Rechtsgrundlagen. Aber sie setzen sich zusammen aus fünf Teilen. Der Glaube an Gott und die Engel und die Bücher und die Gesandten und den jüngsten Tag. Das Dogma, der Aufbau des Dogmas, liegt also völlig anders wie bei uns. Die Gliederung des islamischen Glaubensbegriffes des Dogmas kommt also Allah und die Engel, also die Übermittler der Offenbarung, dann die Bücher, dann die Gesandten und der Tag der Religion oder mit anderen Worten das jüngste Gericht. Ich mache den Satz noch zu Ende und komme dann ins Gespräch. Das Dogma, der Glaubensinhalt, heißt Al-Aqide, das Verknüpfte wie ein Knopf, wird aber mehr von Christen so genannt und nicht so sehr von den Moslems. Dort ist es Usulul Islam und die Arkanul Islam. Wir kommen jetzt auf die einzelnen Begriffe aus dem Gesetz. Da ist zunächst der große Begriff As-Salat. As-Salat wird von den Deutschen oft falsch verstanden. Es geht hier nicht um etwas zum Essen, das wird mit Salat gesprochen. Hier geht es um einen ganz anderen Buchstaben, As-Salat, ein dumpfes S, das nur in der arabischen Sprache da ist. Es handelt sich dabei um das liturgische und offizielle Gebet. Es gibt neben dem offiziellen vorgeschriebenen Gebet auch noch den Gebetsruf, Ad-Dua. Das ist ein Ruf, sozusagen ein Schrei ins Leere. Vielleicht antwortet jemand, das jederzeit durchgeführt werden kann. Dagegen dieses As-Salat ist vorgeschrieben in den fünf Gebetszeiten. Diesen fünf Gebetszeiten geht jeweils der Al-Wudu voraus. Es handelt sich dabei um die rituellen Waschungen vor den fünf Gebetszeiten. Die Anordnung der Waschungen können Sie in dem Büchlein nachlesen, Wer ist Allah im Islam im Anhang. Wenn eine Form der Waschung ausgelassen wird oder verwechselt wird, dass das eine Glied zuerst gewaschen wird vor dem anderen, ist das Gebet ungültig geworden. Waschung und Gebet ist wieder Gesetz und nicht freie Handlung. Es geht also nicht um den Willen des Menschen, sondern dass er sich unterwirft und damit Moslem ist. Es geht in all diesen Dingen um die Ausführung des Gesetzes. Dabei ist das Gebet eingeteilt in Gebetsrunden. Die fünf Gebetszeiten sind nicht eine einzige liturgische Form, sondern eine Gebetsrunde wird bisweilen zwei, drei oder viermal wiederholt, sodass im Laufe der fünf Gebetszeiten 17 Gebetsrunden durchgeführt werden. Eine Gebetsrunde heißt Raka, das heißt eine Kniung. Wenn man einmal niederkniet, heißt das Raka. Und Al-Raka ist eine Gebetsrunde. Entscheidend für das Gesetz und seine geistlichen Pflichten ist das Zeugnis Ash-Shahada. Das Eigenartige an dem Ash-Shahada ist, dass es das Glaubensbekenntnis ist. Der Unterschied zwischen dem deutschen Verständnis von Glaubensbekenntnis und dem islamischen besteht darin, dass für uns das Glaubensbekenntnis ein Dogma ist, ein intellektueller Kompromiss oder eine konzentrierte Formulierung, die fest steht und auswendig gelernt werden muss. Im Islam ist jedoch das Glaubensbekenntnis ein Bekenntnis, ein Zeugnis. Dieses Schahade heißt, was man weiter bezeugt. Das Dogma ist nicht ein Gedankenkomplex oder eine besonders hochstehende theologische Formulierung, sondern unter allen Umständen ein Zeugnis. Dieses Zeugnis muss weitergesagt werden und hat dann rechtfertigenden Charakter, bringt Vergebung der Schuld. Deshalb heißt es Zeugnis, weil es überhaupt nicht eine gedankliche Akrobatik darstellt, sondern zum Weitersagen ist. Diese Formulierung muss weitergesagt werden, so oft wie möglich. Je mehr man es sagt, desto mehr Sünden werden vom Register gestrichen. Deshalb findet man Moslems häufig dieses Zeugnis zu sagen, der Inhalt ist, sie wissen bereits, es gibt keinen Gott außer Allah, Mohammed ist sein Prophet. Innerhalb des Gebetes wird das Zeugnis in jedem Gebetsgang wiederholt, in einer erweiterten Form. Und dann kommt das Lob Gottes, Alhamd, was zusammengenommen mit dem Wort Allah, Alhamdulillah heißt. Sie werden diesen Begriff häufig hören, wenn Sie mit arabisch sprechenden Menschen zusammenkommen. Alhamdulillah sagt er immer, wenn er irgendwie sich freut, wenn er begeistert ist, wenn er Gott ehren will. Auch Tabarak Allah heißt, Gott sei gelobt, Gott sei gepriesen. Al-Barake ist dann der Segen. Dieses Wort wird auch im christlichen Bereich benutzt. Es ist eng verwandt mit dem Wort See, mit dem Regen. Wenn es regnet, gibt es eine Birke, ist voller Wasser, also Überfluss und Reichtum, Fruchtbarkeit. So ist der Segen das, was von oben kommt und in jeder Form von Wohlstand, Glück, Leben, Segen und Wohltat erfahren wird. Al-Baraka. Das Wort Assalamu alaikum haben Sie ja schon kennengelernt. Es heißt, der Friede liege auf euch. Es heißt allerdings nicht der allgemeine Friede, sondern die Befriedung durch den Islam komme über euch. Und insofern ist kein allgemeiner Friede gemeint, sondern die Scharia des Islam möge in eurem Lande regieren, dann ist das Land befriedet. Insofern heißt es also ein islamischer Friede, ein islamisches Recht, ein islamisches Staatsverständnis, das mit diesem Frieden gemeint ist. Es heißt nicht, das ist für euch, sondern das sei auf euch. Dieser Friede liegt über einem Land als ein Gesetz und als eine Gnade verstanden. Eine Moschee hat zwei Worte. Entweder Al-Masjid, der Ort, wo man anbetet, oder Al-Jamia, der Ort, wo man zusammenkommt. Masjid kommt von dem Wort Sujud oder Sushade. Der Teppich heißt, auf dem man anbetet. Sujud ist die Anbetung. Al-Masjid ist die Anbetungsstätte. Das kann sowohl für Muslims, Juden und Christen benutzt werden. Während der Begriff Al-Jamia nur für die Muslims gilt. Das ist der Ort, wo man sich versammelt. Die Universität heißt Al-Jamiat. Eigentlich ist es die weibliche Form der Moschee, so dass man sieht, dass die Universität sich aus der Moschee herausgelöst hat oder ein Teil der Moschee war oder wie die Moschee verstanden wird, der Ort, wo man zusammenkommt. Es heißt nicht zuerst das Haus Gottes, denn Gott ist größer als die Moschee. Man kann auch in der Moschee schlafen. Es ist der Ort, wo man zusammenkommt. Es ist der Ort der Ruhe und der Stille, der Konzentration, des Gebets, der Vorlesungen und der Versammlung. Er hat also einen anderen Begriff als in der Synagoge oder in der Kirche und ist viel weiter gefasst. Es ist das Versammlungshaus, die Moschee, Al-Jamia oder Al-Masjid. Die Gebetsrichtung nach Mekka heißt Al-Qibla, die Richtung, nach der ich mich ausrichte. Al-Mihrab ist die Gebetsnische, die die Richtung nach Mekka anzeigt. Wenn wir jetzt aber noch mehr in die Rechtsfragen hineinkommen, dann heißt die islamische Jurisprudenz Al-Fiqh oder der Rechtsgelehrte ist der Al-Faqih. Der Rechtsgutachter ist jedoch der Mufti, denn er wird die Fatwa sprechen. Das sind also islamische Fachbegriffe, die ich Ihnen nur einmal vorlesen will. Der Mufti ist der Rechtsgutachter im Islam, der ein Rechtsgutachten aufstellt. Je nach der Bedeutung des Muftis hat sein Rechtsgutachten eine umfassendere Bedeutung. Der Vorbeter oder der Herrscher, der Vorsteher ist der Imam, der vor den anderen Amam al-Acharin steht oder betet. Das Wort kommt am ehesten dem deutschen Wort Herzog nahe, der vor ihnen herzog. Es ist eben nicht nur ein geistliches Wort, sondern auch ein politisches Wort. Der Vorbeter ist auch der, der im Kampf vorausgeht. Das zeigt wieder, dass Religion und Politik zusammengehören. Der König von Marokko wird beispielsweise der Imam genannt, weil er politisch und religiös der Vorsteher seiner Gemeinde ist. Das offizielle Wort für die gesamte islamische Welt war Al-Khalifa, der Nachfolger Mohammeds, aber gleichzeitig bedeutete das der Herrscher der Gläubigen. Besonders bedeutend ist die Universität in Kairo, Al-Azhar, die blühende. Sie hat Bedeutung für die gesamte sunnitische Welt und hat Zehntausende von islamischen Theologen ausgebildet und in alle Welt gesandt. Der Begriff Al-Ummah ist abgeleitet von dem Wort die Mutter, Al-Umm. Während die Mutter Al-Umm männlichen Charakters ist in der Schreibweise, ist die Al-Ummah weiblichen Charakters und heißt die Volksgemeinschaft, die umfassende Gemeinschaft aller Araber oder aller Moslems. Würdest du Al-Umma auch auf die Moslems alle Ausdrücke benutzen oder nur für die Araber? Ja, das haben verschiedene ehemalige Moslems geschrieben. Ich würde auch die Al-Umma al-Islamiyya bezeichnen. Insofern ist das falsch. Ja, aber es wird in erster Linie für den Islam benutzt. Das Schah, oder? Benutzt ihr das auch für das? Majlis al-Umma. Ja, aber ist das nicht islamisch zuerst? Ja. Ah ja. Al-Umma Wahida. Haben wir jetzt von Indonesien die Korrektur. Sie sehen es, bitte. Ja. Also dieses Wort Al-Umma wird in verschiedenen Ländern verschieden benutzt. Es heißt die Volksgemeinschaft, die islamische Völkergemeinschaft oder die arabische Völkergemeinschaft oder die ägyptische Völker- und Religionsgemeinschaft. Es ist also ein ganz umfassendes Wort, was am nächsten kommt, dem Begriff Reich, das wir in der deutschen Sprache haben. Der umfassende Begriff für alle Stämme und alle Völker, aber vornehmlich wird es verstanden als die islamische Volksgemeinschaft. Das Wort Al-Dschihad ist das Wort, das dem Begriff des heiligen Krieges zugrunde liegt. Es heißt aber im arabischen Begriff oder im islamischen Begriff fast nie heiliger Krieg, sondern heißt nur die Anstrengung oder der Kampf, der Einsatz, der Opfer fordert. Al-Jihad. In dem biblischen Begriff lasset uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist, heißt es in der arabischen Formulierung Fal nuhadar bisabri fil jihad al-maudur amamana, sodass das Wort nicht unbedingt heiliger Krieg heißt, sondern zunächst einmal nur Anstrengung oder Kampf, aber eben häufig in der Praxis dann als Krieg oder heiliger Krieg verstanden wird. Die islamische Mission kennt keine Mission in unserem Sinne, hat aber dafür den Begriff Ad-Dawa, den Ruf oder die Berufung. Wir sind damit auf der zweiten Seite angekommen. Und wenn Sie in die Al-Azhar-Universität kommen, können Sie lesen, Din Ad-Dawa. Der Islam ist eine Religion, die ruft, die andere hereinruft. Eine rufende Religion. Dawa in dieser Form heißt der Ruf oder die Mission, islamisch verstanden, nicht im christlichen Raum. Die Bekehrung zum Islam oder auch zum Christentum ist die Al-Ihtida. Al-Ihtida, das heißt, das geführt werden, wenn der Mensch der Führung nachgibt. Das Wort kommt von dem Wort Hada oder er wurde geführt oder Yahud, wo der Jude ein Geführter ist, so heißt das, selbst richtig geführt werden. Ahle Dhimme sind diejenigen, die als Schutzbefohlene im Raum des Islams leben. Die Beschneidung ist der Al-Khitan, die ja nicht nur islamisch ist, aber ein Zeichen des Islams genannt wird. Zakat ist die Almosensteuer. Im Gegensatz dazu gibt es die freiwillige Almosen, die As-Sadaqa. Die Zakat sind die obligatorischen Steuern, etwa 5% des Reingewinnes, nicht ein Zehntel, der Zehnte, sondern 5% des Reingewinnes, das Zakat, während das Sadaqa die freiwilligen Almosen sind, die außer dem Zakat noch gegeben werden. Die Christen und Juden aber sollten die Al-Jizya bezahlen, die Kopfsteuer oder die Steuer der Unterworfenen. Al-Jizya. Sie müssen diese drei Begriffe streng voneinander halten, weil sie sonst große Missverständnisse auslösen. Die obligatorische Almosensteuer, Zakat, die freiwilligen Almosen, Sadaqa und Al-Jizya, die Pflichtsteuer der Unterworfenen. Al-Hajj ist die Pilgerfahrt oder Hajj, Al-Hajj ist dann der Pilger, Hujjaj, die Pilger. Auf alle Fälle, Al-Hajj haben Sie ja heute genügend schon gehört. Eid al-Fitr ist das Fest am Ende des Monats Ramadan, wenn das Fasten gebrochen wird. Eid al-Fitr. Eid heißt Fest. Wir haben auch das Weihnachtsfest mit Eid al-Milad. Hier heißt Eid al-Fitr das Fest des Fastenbrechens, wenn das Fasten aufhört. Ein fröhliches und großes Fest, eigentlich eines der zwei großen Feste der Moslems, wo 3 Tage lang gefeiert wird und die Kinder nun neue Kleider bekommen und viel Festtagsfreude herrscht. So ist auch Eid al-Adha ein anderes Fest, das Fest des Opfers oder das Opfer bei der Pilgerfahrt. Al-Adha heißt das Opfer und Eid al-Adha ist das Opferfest. Ashura
ist der Todestag Husseins bei Karbala, ist bei den Schitten sehr hoch geachtet mit den gewaltigen Umzügen, die man sehen kann, und den Kasteiungen, die in manchen Filmen hier auch vorgeführt werden. Besonders bedeutend ist dann für Missionare oder Pastoren in der islamischen Welt der Begriff Waqf, das heißt Stillstand oder Auqaf, das ist der unveräußerliche religiöse Besitz, der nicht mehr verkauft werden kann. Wenn der Kirche oder der Moschee etwas gespendet wird, ist das unveräußerlicher Grundbesitz, der auch vom Islam nicht angetastet wird. Es ist ganz wichtig, dass Missionen oder Kirchen das Recht haben, Grundbesitz zu erwerben. Sie werden dann eingetragen im Grundbuchamt, sind aber dann nicht mehr veräußerbar, sondern bleiben Allah geweihtes Land oder Gebäude oder Gut, die zwar vermietet werden können und von deren Steuern und Mieten, Mietseinnahmen ganze Waisenhäuser oder Krankenhäuser unterhalten werden, aber der Waqf ist ein ganz entscheidender Begriff im gesamten islamischen Bereich. Unantastbares Eigentum Allahs im Rahmen der religiösen Organisationen. Es gibt ganze Verwaltungsabteilungen oder Ministerien, die diesen Teil verwalten. Dazu gehören bisweilen auch die Gehälter der Scheichs und der Muftis, die dann von diesen Aukaf oder Waqf abgeleitet werden. Entscheidend ist auch der Begriff Mirath, das Erbe, oder Irth, die sittliche Reinheit Al-Iffa, oder die Ehe oder Heirat Al-Zawaj. Sehr wichtig, dass man sich das einprägt. Al-Zawaj heißt die Heirat, der Vollzug der Ehe, An-Nikah, nicht zu verwechseln mit dem Zawaj. Al-Hijab ist der Schleier, der ja ursprünglich nur für die Frauen Mohammeds gedacht war und in der Zwischenzeit auf alle Frauen ausgedehnt wurde. Der andere Begriff ist At-Talaq, die Ehescheidung, die in den meisten arabischen Ländern einseitig vom Mann ausgesprochen werden kann. Nicht in der Türkei und nicht in Tunesien und neuerdings auch nicht mehr in Ägypten. Es muss nun vor ein Gericht und wird sehr erschwert, dass die Männer den Frauen eine Pension oder eine Lebensversorgung aussetzen müssen, wenn sie sie entlassen. Das ist aber nicht unbedingt koranisch, sondern ist neuzeitliches Gesetz neben der Scharia. In Indien kam es zu einer großen Demonstration zur Zeit Rajiv Gandhi, der die Stimmen der Moslems dadurch gewinnen wollte, dass er die ganze Frage des Talaq und des Mirath, den im Rahmen der muslimischen Gemeinden wieder nach der Scharia richten ließ. So haben also diese Begriffe auch politischen Charakter, weil dieser Teil der Scharia weitgehend der Moschee und die standesamtlichen Funktionen werden der Moschee in den islamischen Ländern weitgehend überlassen. Dazu gehört eben die ganze Frage des Erbes und der Ehescheidung wie auch der Frage der Eheschließung. Haram ist das Verbotene. Wir haben das nun genügend gehört, das kann ein Tempelbezirk sein oder der Harim, das Ehegemach, wo die Frauen leben und die Männer, auch Gäste, keinen Zutritt haben. Nicht so bei den Beduinen, die Frau des Beduinen ist frei und geht unverschleiert und verteidigt sich selbst. Dann Al-Adu, ist der Feind und wird gemeinhin Israel verstanden. Al-Adu ist der also nun einfach schlechthin als Feind verstanden wird. Die Schiiten sind die Schia, das heißt die Abgesplitterten. Aber es sind nicht nur die Schiiten, die Schia heißen, sondern auch die Kommunisten, Shuyu'iyye, wird vom gleichen Wortstamm abgeleitet. Wir haben nur noch einige mehr allgemeine Begriffe. Rahme, das ist die Barmherzigkeit vom Ar-Rahman, Rahim. Dann Al-Khair, das Gute. At-Taqwa, die Frömmigkeit aus Gottesfurcht. Al-Ikhlas, die Aufrichtigkeit des Herzens, die Treue. Al-Walidain, die zwei Eltern. Al-Walid ist der Vater, Al-Walidain sind die beiden Eltern. Die Gesundheit ist As-Siha. Ad-Dunya ist die diesseitige immanente Welt, im Gegensatz zur Al-Akhira, zum Jenseits. Wenn Sie Dunya hören, heißt es die immanente diesseitige Welt. Al-Qasam ist der Schwur, As-Salah die Güte und Allah Yuslah heißt, Gott bringe es in Ordnung. Und Al-Mahdi ist der wiederkommende, transzendente Leiter und Herrscher. Wir machen eine Pause und diskutieren wieder die Begriffe, bevor wir dann den letzten Abschnitt nehmen. Bitte. Wir kommen jetzt zu den Fragen, die sich mit dem Jenseits und mit dem Ende befassen. Es gibt hier eine ganz bestimmte Formulierung, Ausubillah, das heißt, Gott bewahre mich davor. Man hört das immer wieder. Wenn irgendjemand etwas sagt, was dem anderen Entsetzen beibringt, Ausubillah, das kommt nie in Frage, unter keinen Umständen. Shaitan ist ja bekannt, heißt Satan, während der Teufel Iblis heißt. Mir ist mit dem Wort Teufel einmal was passiert, dass ich nachts von der Türkei nach Syrien einfuhr und irgendwie gerade kein Strom da war, alles war stockfinster und ich konnte nur mit aufgeblendeten Scheinwerfern fahren. Plötzlich sehe ich da so eine kleine Funzel vor mir und ich merkte, das ist eine Straßensperre, eine Kontrolle. Ich drehte runter und wenn ich kontrolliert werde, kann ich nie Arabisch, dann muss ich immer Englisch reden, bloß nicht Arabisch. Und ich sagte zu dem Mann, please. Und der wurde gelb und fuhr zurück und sagte, geh, geh, geh. Dann habe ich begriffen, der meinte, ich hätte gesagt, Iblis. Das heißt Teufel. Nicht, also passen Sie auf, dass Sie nicht vom Teufel reden, wenn Sie Iblis, wenn Sie please oder Iblis sagen. Tarot ist mir persönlich nicht bekannt, wird aber in Marokko häufig verwandt, wenn Sie sagen wollen, das ist eine gottlose Herrschaft. Der Teufel sei verflucht, heißt häufig El-Anna Shaitan, womit man sagen will, das Böse möge verdammt werden. Ein Ungläubiger ist ein Käfer. Also wenn Sie einen Käfer auf dem Boden rumkrabbeln sehen, dann ist das nicht zu verwechseln mit dem Ungläubigen, wird aber beinahe ähnlich ausgesprochen. Käfer Billah ist der Gott leugnet oder der den rechten Glauben nicht akzeptiert. Al-Jinn sind die Dämonen, beziehungsweise zunächst einmal die Geister. Die Amerikaner trinken, es ist genau dasselbe Wort Jinn. Das alkoholische Getränk der Amerikaner ist Gin. Das kommt aus dem Arabischen. Das heißt, wer das trinkt, der wird Majnun, verrückt, besessen. Das Wort Majnun ist eine Partizip passiv und kommt von Gin. Das Ende, das Jenseits, heißt Al-Akhira. Al-Akhira, das andere. Und das jüngste Gericht heißt Yaumuddin. Mich erschüttert dieser Begriff immer wieder. Yaumuddin heißt ja hier im Arabischen nicht das jüngste Gericht, sondern der Tag der Religion. An diesem Tag ist der Höhepunkt der Religion erreicht. Da kommt alles raus, was die Religion zu bieten hatte, was die Religion zu Wege brachte und was der Einzelne erreicht hat. Die Summe seines Lebens, die Summe der Religion wird sichtbar in der Abrechnung. Vorher gibt es keine Gewissheit der Vergebung. Erst am Tage der Religion wird offenbar, ob einer gerechtfertigt ist oder nicht. Alles, was ein Moslem vorher sagt, ist Einbildung, Lüge, Traum, Hoffnung, Wunsch. Es wird nur am Tage der Abrechnung klar, ob er umsonst gelebt hat oder nicht. Und so ist das der Tag der Religion. Nicht für uns, bitte.
Das ist das nicht andere Wort von Daimuna. Tag von Daimuna, von Gerechtigkeit.
Ja, man kann es hineinlegen, aber der Punkt ist, die Religion ist aufgebaut auf Gericht. Insofern ist die Religion ein Teil der Gerechtigkeit. Mit den Duyun und Dein, da kommt die ganze Geschichte heraus. Religion im islamischen Sinne oder im semitischen Sinne hängt also mit Gerechtigkeit wieder zusammen und zeigt ihnen, dass das Recht die Grundlage der Religion ist. So kommt also das zum Vorschein, dass die Religion ihr wahres Gesicht erst zeigt am Tage des Gerichtes. Yawm al-Fatah heißt der Tag des Sieges, wenn der Sieg des Islams proklamiert wird. Die Auferstehung der Toten heißt Al-Qiyama. Al-Qiyama, das ist eine andere Formulierung für das jüngste Gericht. Heißt aber mehr noch die Auferstehung der Toten, während das jüngste Gericht Yawm ad-Din heißt. Jahannam heißt die Hölle und Al-Jahim heißt auch die Hölle. Und das Feuer heißt An-Nar. Wer kann mir sagen, was der Unterschied zwischen Jahannam und Jahim ist?
Von
Gehenna, ja. Aber im Arabischen, was hat der islamische Begriff Jahannam für einen Unterschied von Jahim? Ist das genau dasselbe? Achi, ist da ein Unterschied zwischen Jahannam und Jahim im Islam? Ist nicht, ja, ist intensiver. Ja. Ist das Wort Jahim dürfte also der innerste Teil der Hölle sein. So könnte es ausgelegt werden. Und das Feuer heißt Nar. Ja, lernen Sie doch die 100 Worte auswendig. Wenn Sie die genaue Aussprache wollen, fragen Sie unseren Bruder von Ägypten oder die übrigen, sodass Sie eine präzise Aussprache haben. Dann haben Sie die 100 wichtigsten Begriffe, die ständig im Munde einer der Orientalen zu finden sind. Jetzt haben Sie noch eine Minute Zeit, damit Sie nicht in die Dainuna hineinkommen.